Demnächst in Ö1.
Gleich anschließend das Salzburger Nachtstudio. 21.55 Uhr, schon gehört, die Ö1-Club-Sendung. Unter anderem die Themenausstellung »Zeig mir deine Wunde« im Dommuseum Wien. 22.08 Uhr, die Radiokolleg-Wiederholung. Reben und Renditen, Trends in der globalisierten Weinkultur. Außerdem die Horror Ladies, Pionierinnen des Schauerromans. Und eine kleine Musikgeschichte der Tschechoslowakei. Von der Urmutter Libusche zu den Plastic People of the Universe. 23.03 Uhr, das Zeittonmagazin. Und um 0.05 Uhr, Anklang. Das Klavierquartett in C-Moll, Opus 60 von Johannes Brahms.
Salzburger Nachtstudio.
Der Schiele-Fan. Der Streit um die Sammlung des Kabarettisten Fritz Grünbaum. Aus Anlass des 100. Todestages von Egon Schiele. Eine Sendung von Ulrike Schmitzer.
Schiele-Bilder müssen zurückgegeben werden. Und Schiele-Zeichnungen gehen an New Yorker Erben.
Lauteten im April 2018 die Schlagzeilen. Der oberste Gerichtshof in New York hatte über zwei Schiele-Bilder entschieden. Die Werke »Frau mit schwarzer Schürze« und »Frau, das Gesicht verbergend« stammten aus der Sammlung von Fritz Grünbaum und wurden nun seinen Nachfahren zugesprochen. Das Urteil sagte klar aus, die Bilder waren Fritz Grünbaum von den Nationalsozialisten entzogen worden und sollten im Besitz der Nachfahren sein. Der österreichische Erbenvertreter Herbert Gruber:
Vor zwei Jahren, 2015, erfuhren die Erben von Fritz Grünbaum, dass ein Kunsthändler, ein englischer Kunsthändler, Richard Nagy, zwei Werke von Fritz Grünbaum in New York veräußern wollte. Richard Nagy ist an sich Engländer, hat dort seine Galerie und brachte also diese beiden Bilder nach New York. In dem Moment, wo das den Erben bekannt wurde, haben die durch ihren Anwalt den Kunsthändler aufgefordert, die Bilder herauszugeben und Klage eingebracht. In Amerika muss man klagen, da gibt es also kein Schiedsgerichtsverfahren, da gibt es also kein anderes Verfahren auf Herausgabe, sondern man muss es wirklich zivilrechtlich klagen, was enorm teuer ist.
Dieses Urteil war für viele überraschend, denn bisher war im Fall Grünbaum, in Österreich zumindest, eine andere Linie verfolgt worden. Der Fall Fritz Grünbaum beschäftigt seit vielen Jahren Historiker, Juristen, Genealogen und die Provenienzforschung. Denn Werke aus seiner Sammlung finden sich in zahlreichen Museen weltweit, von New York bis Wien. In der Albertina und im Leopold-Museum sind Schiele-Bilder, die einst Grünbaum gehört haben. Ist es Raubkunst? Das ist die Frage, die alle umtreibt. Die Museen, die Kunsthändler und die Erben. Doch dieser Fall ist besonders kompliziert. Bevor wir den Fall akribisch nachzeichnen, zur Erinnerung, wer Fritz Grünbaum war und wie die Nationalsozialisten sein Schicksal und das seiner Frau Elisabeth bestimmten.
Ich war ja auch einmal Unternehmer, hatte ein eigenes Kabarett. Drei Tage vor der Öffnung bin ich draufgekommen, dass ich noch gar keinen Conferencier engagiert habe. Aber ich dachte mir, es ist kein Malheur, ich sitze an der Quelle, ich nehme mir den Grünbaum.
Fritz Grünbaum mit seinem Stück »Grüß mich Gott«.
Das ist ein vornehmer, geistreicher Künstler, hübscher Mensch ist er auch, den hole ich mir. Nur war es mir angesichts der persönlichen Beziehungen, die zwischen mir und mir herrschen, peinlich, mir da im mündlichen Verkehr vielleicht da einen Korb holen zu sollen, habe ich mir eine Postkarte geschrieben. Habe mir geschrieben, mein lieber Grünbaum, wie es mir bekannt sein dürfte, eröffne ich nächster Tage ein eigenes Kabarett und möchte mich gerne darüber mit mir unterhalten. Wenn es mir also genehm ist, bitte ich mich, mich morgen zwischen 2 und 3 Uhr in meiner Wohnung zu besuchen. Mit den herzlichsten Grüßen, mein ergebener Fritz Grünbaum. Na, ich bekomme also die Karte, lese sie durch, vorsichtig, misstrauisch, ich kenne mich doch. Denk mir, was habe ich da wieder für eine Schiebung mit mir vor? Na, aber von Neugier getrieben, gehe ich richtig am nächsten Tage zu mir, klopfe bei meiner Tür an, eine Stimme, die ich sofort als die meinige erkenne, ruft rein. Ich trete ein, richtig sitze ich hinten am Schreibtisch, spring aber sofort auf, komme auf mich zu mit ausgebreiteten Armen. Ich war ja so zuckersüß, aber ich war reserviert. Also sage ich zu mir, grüß mich Gott, mich auch.
Ich bin nicht gerade ein Adonis, dagegen bin ich, wie jeder gebürtige Brünner, ein Genie,
schrieb Fritz Grünbaum einmal in einem Brief. Grünbaum kam 1880 in Brünn, damals Österreich-Ungarn, zur Welt. Die Künstlerkarriere war nicht vorgezeichnet, erzählt die Historikerin Marie-Therese Arnbohm.
Eigentlich war ihm nichts in die Wiege gelegt. Er war aus Brünn, aus einer sehr gutbürgerlichen Familie. Der Vater war Versicherungsagent, hat aber dann aufgehört und ist dann Kunsthändler geworden und ein Sammler eigentlich, beides. Und das war natürlich sehr wichtig für einen Teil von Fritz Grünbaums Leben, aber das Berufliche ist einfach gekommen.
Grünbaum wollte immer auf die Bühne. Zunächst studierte er noch Jus, doch dann entdeckte er, dass er ein unglaubliches Talent hatte, mit Sprache zu spielen. 1906 wurde das Kabarett Hölle im Souterrain im Theater an der Wien eröffnet. Es sollte zu einem der wichtigsten Kabarets im deutschsprachigen Raum werden. Grünbaum machte dort eine Blitzkarriere als Konferencier. Die Wiener liebten ihn. Als junger Mann stand er allerdings auch wegen eines Skandals im Rampenlicht.
Fritz Grünbaum war immer, das vergisst man ja oft bei den Kabarettisten, die immer nur so Witze machen, Fritz Grünbaum war immer auch sehr stark politisch interessiert und auch natürlich sehr sensibel gegenüber Antisemitismus. Und im Jahr 1907 saß im Publikum ein Offizier und hat lautstark antisemitische Bemerkungen gemacht. Daraufhin ist er von der Bühne gestiegen, ist wortlos zu dem Offizier hingegangen und hat ihm eine runtergehaut. Was natürlich ein Duell dann zur Folge hatte, das er Gott sei Dank glücklicherweise überlebt hat.
Grünbaums Witze kamen auch in Berlin gut an. Rudolf Nelson, einer der großen Kabarettmacher, meinte:
Wenn er nicht redete, wirkte er wie ein bemitleidenswertes Geschöpf. Ein Nichts, zwischen den Kulissen wie verloren. Aber wenn er den Mund auftat, ein Feuerwerk des Gehirns, schießt pausenlos seine Witzraketen und Bonbons mit überdrehter Logik ins überraschte Parkett. Famose Begabung, viel zu schade für Wien.
Mein Zug fährt ab, ich höre das Schicksal pfeifen. Er fährt ins Wunderland und ich sitz vorne drin. Mein Zug fährt ab, dahin, wo Träume reifen. Und ich weiß ganz genau, er bringt mich einmal hin.
Fritz Grünbaum prägte mit seinen Texten nicht nur die Kleinkunst. Er schrieb auch Chansons und Libretti für Operetten. 1907 schuf er mit Die Dollarprinzessin einen der größten Erfolge der Operettengeschichte, so die Biografin Marie-Therese Arnbohm.
Die Dollarprinzessin mit der Musik von Leo Fall, das kennt heute kein Mensch mehr, aber das war eine der meistgespielten Operetten. Und wenn man an andere Operettenkomponisten und Librettisten denkt, wie zum Beispiel Franz Lehár, die konnten von ihren Tantiemen wirklich sehr, sehr gut leben. Also das war ein echtes Geschäft, wenn man eine Erfolgsoperette geschrieben hat.
1915 zog er als Freiwilliger in den Ersten Weltkrieg.
Es hat begonnen damit, dass Fritz Grünbaum gemeinsam mit Benatzky und auch anderen begonnen hat, patriotische Stücke und Chansons und so zu schreiben. Also man hat sozusagen auch die Leute in der Unterhaltungsindustrie oder Unterhaltungsszene gleich einmal mit den richtigen Werken versorgt, damit die auch in die richtige Stimmung kommen. Und er hat aber etwas gemacht, was eben dann doch nicht so viele gemacht haben, nämlich von den Schriftstellern. Er hat sich tatsächlich freiwillig an die Front gemeldet. Das ist natürlich noch einmal ein weiterer Schritt. Und er ist also tatsächlich an der Isonzo Front gewesen und hat diese schrecklichen Schlachten mitgemacht. Und er hat aber das wirklich dann nachher auch verarbeitet, auch literarisch verarbeitet, wie so viele andere auch. Aber natürlich dieses riesige Trauma ist geblieben.
Nach dem Krieg stürzte sich Fritz Grünbaum sofort in die neu aufflackernde Unterhaltungsbranche, so Arnbohm. Die Menschen wollten sich nach dem Krieg ablenken.
Die Zeiten waren katastrophal, die Leute haben gehungert und trotzdem haben sie aber nicht nur nach Essen gehungert, sondern auch nach Ablenkung und nach heiler Welt, würde ich jetzt mal sagen. Und das Problem war aber natürlich, dass das Publikum oder der Publikumsgeschmack sich natürlich nach einem so riesigen Krieg, der so alles über den Haufen geworfen hat, was vorher Geltung hatte, sich das Publikum und der Geschmack einfach sehr geändert haben. Und damit hat Grünbaum, nicht nur Grünbaum, aber auch er, schon sehr gehadert. Also er hat dann irgendwann auch von der Bühne herunter einem Paar, das da so nicht nur den Champagner getrunken hat, lautstark, sondern gegessen hat. Vor ihm hat er dann gesagt, es reicht mir eigentlich schon, dass ich Ihnen beim Essen zuschauen muss. Ich möchte Sie aber dabei nicht auch noch hören.
1919 heiratete er zum dritten Mal die 18 Jahre jüngere Elisabeth Herzl aus einer jüdischen Juweliersfamilie. Ab 1920 pendelte Grünbaum zwischen Wien und Berlin. Er schrieb Kabaretttexte, aber auch Operetten und ein Theaterstück gemeinsam mit Fritz Löhner-Beder. 1922 begann im Kabarett Simpel die Zusammenarbeit mit dem jungen Karl Farkasch.
Vor dem Krieg waren eher kleine, feine Kabarettrevuen oder Kabarettabende en vogue. Nach dem Ersten Weltkrieg ist man dann aber in diesen Rausch der 20er Jahre verfallen und hat auch wirklich sehr viel Geld investiert in riesige Revue-Operetten mit Girls en masse, die alle halbnackert natürlich waren, und riesigen Shows im Grunde, die jetzt auch keine Handlung hatten. Also man kann auch nicht sagen, das ist eine Operette gewesen, sondern das war einfach eine Aneinanderreihung von verschiedenen Bildern, die natürlich schon Musik hatten. Also die Operettenkomponisten waren dann natürlich auch sehr stark beteiligt. Dann wurden Schlager extra für diese Revuen geschrieben, die sich aber dann zum Teil auch verselbstständigt haben und wirklich zu echten Schlagern wurden. Und Fritz Grünbaum und Karl Farkasch auch sehr oft gemeinsam haben eben diese neue Revue-Branche belebt und mit Texten und mit Ideen erfüllt. Und eben dieses, gerade diese Revue Wien lacht wieder, ist erstens wahnsinnig gut dokumentiert. Das heißt, es gibt ganz fantastische Fotos. Es gibt aber auch ganz viele Noten. Es gibt die Programmhefte. Also die kann man einfach auch sehr gut nachvollziehen. Und wenn man diese Fotos anschaut, sieht man einfach, was das für ein Riesenspektakel war. Und darum ist es gegangen.
Das Ausmaß der Schlagerproduktion der 20er Jahre ist heute kaum vorstellbar,
schreiben Marie-Therese Arnbohm und Christoph Wagner-Trenkwitz in der Grünbaum-Biografie Grüß mich Gott.
Das Publikum war unersättlich. Die Komponisten und Textdichter arbeiteten offenbar rund um die Uhr. Die Schlager erschienen auch alle im Druck, oft mit kunstvoll gestalteten Umschlägen, immer für Singstimme und Klavierbegleitung für den Hausgebrauch. Für eine dieser Revuen schrieb Grünbaum seinen wohl berühmtesten Schlager.
Ich hab das Bräutelied, Wahnsinn, das war schön. Da kann man Wahnsinn rund und schön im Wasser stehen. Und wenn sie ungeschickt ist, ich bin so, da sieht man ganz genau bei der Frau.
Ja, also er hat unglaublich viele Schlagertexte geschrieben. Es ist wirklich unglaublich, dass ein Mensch so viele Ideen hat, so viele Wortspiele sich ausdenken kann, so viele originelle, lustige Reime findet und gleichzeitig auch so unglaublich frivole Themen, aber in einem Ton rüberbringt, wo es eben nicht peinlich ist, sondern lustig, frivol bleibt. Er hat mit unglaublich vielen Komponisten auch zusammengearbeitet, wirklich mit allen Großen aus der Zeit und hat eben diese Schlager zum Teil als Einzelschlager geschrieben oder eben im Rahmen von Revuen oder auch Operetten. Das war immer so ein Wechselspiel ein bisschen. Ich habe das Fräulein Lehm Baden sehen, das kennt bis heute eigentlich jeder. Das ist ihm dann schon so auf die Nerven gegangen, dass er einen zweiten Text verfasst hat, der heißt, das Fräulein Helene soll nicht mehr baden, weil eben diese Schlager so unglaublich häufig gespielt wurden und überall, wo er hineingekommen ist, hat man ihn gesehen und hat geglaubt, man macht ihm eine riesige Freude und hat sofort diesen Schlager intoniert. Und das war dann doch oft ein bisschen zu viel.
Das schöne Freund Helene soll nicht mehr baden. Von mir aus kann sie stehen im Wasser drin. Sie kann gebückt sein, gespickt sein mit Waden. Ich hab genug gesehen, ich schau nicht hin.
Grünbaum zog es in den 30er Jahren immer wieder nach Berlin. Er erkannte die Möglichkeiten des neuen Mediums Film für sich, so Marie-Therese Arnbohm.
Zuerst hat er eigentlich Drehbücher geschrieben und ist aber dann relativ rasch vom Drehbuchautor zum Darsteller geworden, wofür ich unendlich dankbar bin, weil das einfach eine unglaublich fantastische Möglichkeit ist, ihn einfach zu sehen, wie er gewirkt hat, wie er gesprochen hat, wie er sich bewegt hat. Das ist für mich als Grünbaum-Liebhaberin wirklich ein Geschenk. Und er hat in den Jahren 31 und 32 10 Filme gedreht. Das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Das ist wirklich in Berlin am laufenden Band gegangen, einer nach dem anderen. Das musste rasch sein, neues Medium. Die Leute haben danach gelächzt, Neues zu bekommen. Und in einem der Filme, das habe ich wirklich, finde ich besonders nett, ist der Vorspann eine Doppelkonferenz gemeinsam mit Paul Morgan.
Also jetzt kann ich das auch sagen, ich komme gleichfalls wegen arm wie eine Kirchenmaus. Ich spiele darin eine Rolle, den Quappil. Gerade die Rolle, die ich spielen wollte. Kennst du denn die Rolle?
Nein, aber wenn du dir sie ausgesucht hast, ist es sicher die bessere.
Hier im Deutschen Reich geht es genauso reaktionär zu wie in Österreich. Das Bürgertum ist geschlossen antisozial. Man sieht es an der erschreckenden Zunahme der nationalsozialistischen Stimmen, die natürlich nur national und absolut nicht sozialistisch sind. Es ist ein Jammer, wie sich das Volk immer selbst das Grab gräbt und seinen Ausbeutern Handlangerdienste leistet. Das ist ein Brief aus dem Jahr 1931, also da waren die Nazis noch nicht einmal an der Macht und er hat das natürlich schon gesehen. Es ist erschreckend, wenn man sich das anhört, weil man nicht ganz genau weiß, ob das wirklich aus dem Jahr 1931 ist. Er hat es also schon kommen gesehen und er hat vor allem immer ganz stark und sehr laut gegen die Nazis gesprochen. Im Kabarett, aber sogar in Operetten hat er das eingebaut. Er hat immer ganz stark gegen diese Anschlusstendenzen den Mund aufgemacht. Er hat einen Aufruf des geistigen Wiens verfasst, wo er sehr stark auch die Prominenz, die Wiener intellektuelle Prominenz dazu gebracht hat, das zu unterschreiben. Also er hat auch für die Volksbildung sich eingesetzt. Also das war ihm alles sehr wichtig. Aber das hat natürlich trotzdem nichts bewirkt, weil er hat trotzdem nicht verstanden, wie leider so viele andere auch, dass wenn die Nazis in Österreich sind, ihm das wirklich das Leben kosten kann und leider es auch gekostet hat. 1938 gab es im Februar noch die allerletzte Revue von ihm und Karl Farkas gemeinsam im Simpel. Die hat geheißen Farkas Grünbaums höhnende Wochenschau, wo auch dieser sehr, sehr legendäre Satz gefallen ist, die Bühne ist dunkel und Grünbaum sagt, es ist ganz dunkel, ich habe mich wohl in die nationalsozialistische Kulturpolitik verirrt. Also er hat wirklich bis zum letzten Tag hat er gegen die Nazis gesprochen. Die Nazis kamen, haben ihn nicht sofort am ersten Tag verhaftet. Also er hatte gerade noch Zeit zu versuchen, in die Tschechoslowakei zu flüchten. Ist aber an der Grenze aufgehalten worden. Er konnte nicht hinüber. Die Grenzen waren geschlossen. Benesch hat die Grenzen geschlossen und hat niemand mehr hineingelassen oder nur ausgewählte Menschen. Man wusste nicht, nach welchem System. Grünbaum war dann noch in Wien, hat gesagt, naja, nächstes Jahr gehe ich in Pension, was sollen die mir schon tun? Also er hat absolut seine persönliche Gefährdung nicht gesehen, wurde dann verhaftet, nach Dachau transportiert, dann weiter nach Buchenwald transportiert, wieder zurück nach Dachau transportiert, wo er dann entsetzlich 1941 gestorben ist.
Elisabeth Grünbaum hatte alles versucht, Ausreisevisa zu bekommen für Shanghai, Kuba und die USA. Sie hatte verzweifelte Briefe an Bekannte in Hollywood geschrieben, um eine Scheinanstellung für den 60-jährigen Grünbaum zu bekommen.
Das Problem war, dass die Nazis sich an den Kabarettisten, auch bei Fritz Lühner-Beder ist ja das zu sehen, wirklich gerecht haben, in einer ganz, ganz grauenhaften Art und Weise. Die haben sie wirklich mit besonderer Vehemenz verfolgt und gequält und gefoltert. Bei Fritz Grünbaum ist noch etwas dazugekommen, seine Frau hat versucht, ihn herauszubekommen. Es lagen 3 gültige Affidavits in Wien im Konsulat, aber die Nazis haben gesagt, in diesem Fall reicht das nicht, er muss auch noch einen Arbeitsvertrag vorlegen. Das war bei anderen nicht, also das war vollkommen willkürlich, weil sie genau gewusst haben, dass es kaum möglich ist, einen Arbeitsvertrag von einer amerikanischen Unternehmung zu bekommen. Es hat ja auch nicht funktioniert und er ist wirklich nicht hinausgekommen. Sie hätten ihn ja auch wie Hermann Leopoldi hinauslassen können. Also theoretisch ist es ja im Wohlwollen oder eben nicht Wohlwollen der Nazis gelegen, wenn sie hinauslassen. Und Fritz Grünbaum wollten sie einfach zu Tode quälen.
Elisabeth Grünbaum war selbst bedroht. Im Juli 1938 musste sie ihre Wohnung in der rechten Wienzeile verlassen. Sie konnte sich kurzzeitig bei ihrer Freundin Elsa Klauber im 19. Bezirk verstecken. Was für die Diskussion um die Kunstsammlung noch wichtig ist. Von 1938 bis 1942 musste sie insgesamt 4-mal umziehen. Schließlich wurde sie in eine sogenannte Sammelwohnung in der Marc-Aurel-Straße gebracht.
Das klingt so harmlos, aber diese Sammelwohnungen waren Wohnungen, wo ich weiß nicht, wie viele Leute zusammengepfercht waren. Das waren im Grunde lauter kleine Ghettos mitten in der Stadt, in einem Haus, eine Wohnung oder zwei Wohnungen, voll mit jüdischen Personen, die alle natürlich auch keine Essensmarken bekommen haben. Also die haben gehungert, dann hatten sie natürlich auch kein Heizmaterial, sie haben gefroren. Also das war ja kein Leben in dem Sinn. Und aus der letzten dieser Sammelwohnungen ist sie dann nach Malitrosinec deportiert worden, 1942, und dort eigentlich sofort, zwei, drei Tage nachdem sie dort eingetroffen ist, ermordet.
Fritz und Lilli Grünbaum hatten keine Kinder. Fritz Grünbaum besaß eine umfangreiche Kunstsammlung. 446 Werke, 81 davon waren von Egon Schiele. Die Provenienzforscherin Sonja Niederacher hat ein umfangreiches Dossier für das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur und das Leopold-Museum erstellt.
Wir wissen das so genau, weil er 1938 seine Kunstsammlung der Vermögensverkehrsstelle anmelden musste. Und in dieser Anmeldung sind die Werke nach Technik und nach Urheber genannt. Es ist aber nicht genannt, um welche Werke es sich konkret handelt. Das heißt, wenn man herausfinden möchte, welche Schiele-Werke tatsächlich in Fritz Grünbaums Sammlung waren, dann muss man andere Quellen heranziehen. Wir haben hier zwei Ausstellungen, eine von 1925 in der Galerie Wörtle und eine von 1928 von der Künstlervereinigung Hagenbund veranstaltet. Und in den Katalogen zu dieser Ausstellung sind Leihgaben von Fritz Grünbaum angeführt mit deskriptivem Titel und Entstehungsdatum. Das sind in einem Fall 22 Blätter und im anderen Fall 1928 sind es 21 Blätter und 4 Ölbilder. Mit diesen Titeln kann man ungefähr, wenn man etwas zum Vergleich hat, sagen, was in der Sammlung Grünbaum war und was nicht. Aber es betrifft natürlich nur die Hälfte der Sammlung von 81 Werken.
Im April 1938 machte Elisabeth Grünbaum die erste Anmeldung bei der Vermögensverkehrsstelle.
Na, an sich ist es so, dass diese gesamte Sammlung geschätzt wurde auf ein bisschen was über 5000 Reichsmark. Das heißt also eher tendenziell die untere Grenze von Vermögenswerten.
Der Erbenvertreter Herbert Gruber.
Und somit wurden die pauschaliert dokumentiert. Natürlich bei wertvollen Kunstgegenständen war es eine detaillierte Beschreibung. Zum Beispiel waren also drei Ölbilder von Schiele und die waren mit Namen gekennzeichnet. Also die waren aber jedes geschätzt so mit 300 bis 500 Reichsmark. Also das war dann so die Grenze, wo also ein bisschen detaillierter geschildert wurde.
1938 war die erste Anmeldung, das war die Hauptanmeldung. Und am 30. Juni 1939 hat die Ehefrau von Fritz Grünbaum, Elisabeth, von ihm bevollmächtigt, eine Veränderung der Vermögensanzeige gemacht und aufgelistet, was hat sich geändert und was nicht. Und die Kunstsammlung ist mit demselben Stand wie 1938 angegeben worden.
Elisabeth Grünbaum lagerte die Kunstsammlung bei der Spedition Schenker ein. Die Spedition stellte am 5. September 1938 im Auftrag von Elisabeth Grünbaum ein Ausfuhransuchen an die Zentralstelle für Denkmalschutz. Dieses Ausfuhransuchen wurde genehmigt. Allerdings sind die Posten sehr ungenau beschrieben. Bestimmungsort ist keiner angegeben, weil sie kein Visum bekommen konnte.
Wir nehmen an, dass die Bilder dort eingelagert waren, aber wir wissen es nicht. Eine Einlagerung bei einer Spedition bedeutet auch keinen Eigentumsübergang auf oder einen Verzicht auf Eigentumsrechte zugunsten der Spedition zum Beispiel, auch nicht in dieser Zeit.
Im Bereich der Spekulation beteilige ich mich nicht. Ganz klar ist dokumentiert, dass sie eingelagert wurde und dass die Sammlung offenbar nicht Österreich verlassen hat, weil es also entsprechende Ausfuhrstempel nicht gibt. Das sind die Fakten.
Hier sind sich Erbenvertreter und die Provenienzforscherin schon nicht mehr ganz einig. Ob die Bilder dort waren, ist umstritten. Wie ging es dann mit den Bildern weiter? Hätte Elisabeth Grünbaum die Bilder von der Spedition holen können? Die Provenienzforscherin Sonja Niederacher.
Sie hat natürlich Verfügungsrecht gehabt über ihre eigene Sammlung und hätte sie jederzeit aus der Spedition abholen können, wenn sie überhaupt dort eingelagert waren. Es ist nicht bekannt und wir wissen nicht, wo diese Bilder sich befunden haben. Die Spedition war für die Übersiedlung beauftragt. Diese hat offensichtlich nicht stattgefunden. Und wo die Bilder waren, bei der Spedition oder an einem anderen Ort, das lässt sich heute nicht mehr rekonstruieren. Aber sie hätte natürlich diese Bilder holen können.
Bleiben wir also bei belegbaren Fakten. Mathilde Lukacs, die Schwester von Elisabeth Grünbaum, hat den Krieg überlebt. Sie war mit ihrem Mann noch rechtzeitig 1938 nach Belgien geflüchtet. Er wurde dort ein angesehener Diamantenhändler.
Sie sind nach Belgien gegangen, wo schon ein Bruder von Mathilde Lukacs und Elisabeth Grünbaum war. Es kann ausgeschlossen werden, dass sie die Sammlung von Fritz Grünbaum zu diesem Zeitpunkt mitgenommen hat, weil wir haben ja eine Vermögensveränderungsanzeige von 1939, also einem Jahr später, und da wird die Sammlung als noch in Wien befindlich deklariert, mehr oder weniger, als unverändert zumindest.
Zusätzliche Unsicherheiten verursacht noch, dass Mathilde Lukacs und ihr Mann ebenfalls eine Kunstsammlung hatten, die sie bei der Vermögensanmeldung angaben. Auch hier weiß man nicht, welche Werke das genau waren. Nach dem Krieg kam Mathilde Lukacs 1948 das erste Mal zurück nach Wien. 1952 schrieb sie erstmals einen Brief an eine Galerie in Bern, in dem sie Schiele-Bilder anbot. Zwischen 1952 und 1956 verkaufte sie zahlreiche Schiele-Bilder, genau 113, an die Galerie Klipstein und Kornfeld in Bern. Soweit die Fakten. Doch sind das wirklich die Fakten? Die Erben bezweifeln, dass Mathilde Lukacs die Bilder an die Galerie verkauft hat.
Es gibt dazu nur Theorien und keinerlei Fakten. Und dass die Mathilde Lukacs, die also den Krieg in einem Greisenasyl in Belgien überlebt hat, es gibt ein Bild von der Mathilde Lukacs, wo sie einfach sehr alt und sehr krank ausschaut, aus den 50er Jahren, und dass sie diese riesige Kubatur, man muss sich vorstellen, das sind schon Werke, 400 Stück, dass sie die nach dem Krieg verwaltet hätte, gefunden hätte, das ist irgendwo nicht wirklich schlüssig.
Aber sie wird von der Galerie als Verkäuferin genannt.
Eberhard Kornfeld sagt, sie war die Verkäuferin, ja. Aber er ist der Einzige.
Die Erben, für die der Genealoge Herbert Gruber spricht, stützen ihre Aussage auf ein graphologisches Gutachten.
Es gibt ein Gutachten eines österreichischen Graphologen, der gerichtlich beeideter Gutachter ist. Und der hegt massive Zweifel an der Authentizität der Unterschriften der Mathilde Lukacs. Es gibt einige, die authentisch sind, nämlich die von ihrem Trauungseintrag. Und dann gibt es noch einige weitere, wirklich authentische Unterschriften von Mathilde Lukacs. Und dann gibt es eben die Gegenproben, die Eberhard Kornfeld anbietet. Die sind auf Bestätigungen von Geldübernahmen. Und der sagt, es gibt massive Zweifel an der Authentizität. Sagt aber auch, dass nur die Arbeit an Originalen ein wirklich verlässliches Bild geben könnte oder wirklich verlässliche Aussagen treffen könnte. Und Eberhard Kornfeld hat die Originale nie einsichtig gemacht im Laufe des amerikanischen Verfahrens.
Es ist natürlich etwas verrückt, wenn man die Existenz der eigenen Großtante in Frage stellt. Weil dass Mathilde Lukacs eine existierende Person war, kann ja nicht bezweifelt werden. Dazu gibt es zu viele Unterlagen dazu. Ob eine Unterschrift von jemand anderem getätigt worden ist oder nicht, das verändert eigentlich den Sachverhalt nicht. Wir haben fast ein Dutzend Briefe, die zwischen Mathilde Lukacs und der Galerie Kornfeld gewechselt worden sind. Da wird ja ganz genau von Schieleblättern gesprochen. Es gibt keinen Grund, diese Korrespondenz und auch diese Geschäftsbeziehung anzuzweifeln.
Sagt die Provenienzforscherin Sonja Niederacher, die vom Bundesministerium und dem Leopold-Museum mit der Recherche beauftragt wurde. Wenn es nicht die Schwester von Elisabeth Grünbaum, Mathilde Lukacs, war, die die Bilder verkauft hat, wer war es denn dann?
Ich weiß es nicht. Also Wien war natürlich ein Dorf. Also die Schiele-Sammler waren meistens jüdisch, sind meistens vertrieben worden oder alle vertrieben worden, finden sich dann in New York wieder. Wien hat sechs Stockwerke an Keller, die Innenstadt. Dass da irgendein Galerist vielleicht auch der Otto Kallier die Sammlung übernommen hat von Fritz Grünbaum oder von Elisabeth und die dort deponiert hat und nachher wieder geholt hat. Aber das kann, die Sammlung hat sicher Wien nicht verlassen. Wo sie schlussendlich deponiert ist und warum nur ein Teil wieder aufgetaucht ist. Es gibt keine Erkenntnisse zu dem Thema.
Hat Mathilde Lukacs die Bilder an die Galerie von Eberhard Kornfeld in Bern verkauft? Das ist eine wichtige Frage. Wenn sie nämlich die Bilder verkauft hat, heißt das, dass die Bilder die ganze Zeit im Besitz der Familie waren und es folglich keine Entziehung durch die Nazis gab.
Das ist das, was dem Kunstmarkt gelungen ist, nämlich dem Eberhard Kornfeld. Mit der Etablierung der Mathilde Lukacs sagt er, was auch immer es war also keine Arisierung, sondern es war maximal eine Erbschaftsangelegenheit. Und das ist natürlich eine treffliche Pharma, um quasi ihn reinzuwaschen. Diese Pharma ist unwiderlegbar, solange es nicht faktische Erkenntnisse gibt. Auch wenn zum Beispiel die österreichischen zuständigen Behörden zu dem Schluss kommen, das ist nicht sehr glaubhaft, ist es im Zweifelsfall doch eine Familiengeschichte oder wird als Familiengeschichte gehandelt, weil auch nicht die faktische Arisierung anerkannt wurde.
Nehmen wir einmal an, es war doch Mathilde Lukacs, die die Schiele-Bilder verkauft hat. Wann und wie aber kam sie zu den Bildern? Sonja Niederacher glaubt nicht, dass Mathilde Lukacs die Bilder von der Spedition abholen musste. Sie vermutet, dass Elisabeth Grünbaum die Bilder bei Elsa Klauber oder einer anderen Freundin versteckt hatte. Wo können die Bilder gewesen sein nach der Einlagerung bei der Spedition, dem Tod Grünbaums bzw. bis zu Kriegsende?
Das ist das große Loch. Das wissen wir schlicht nicht. Wir können annehmen, dass die Sammlung irgendwo in privaten Händen war, und zwar in Wien, bis nach dem Krieg. Es ist nämlich nicht nachzuweisen, dass NS-Behörden diese Kunstsammlung entzogen hätten. Es gab Entziehungen aus dem Vermögen von Fritz Grünbaum und auch solche aus dem Vermögen von Elisabeth Grünbaum. Und diese Entziehungen sind aber dokumentiert in den Vermögensanmeldungen. Eine Entziehung der Kunstsammlung ist nirgends dokumentiert.
Die Provenienzforscherin Sonja Niederacher ist deshalb der Meinung, dass es sich nicht um enteignete Kunst handelt. Und der Kunstrückgabebeirat folgte ihrer Ansicht.
Eigentlich spricht im Fall Grünbaum niemand von Raubkunst. Eigentlich nur die Vertreter der Erben, die einen Anspruch auf Rückgabe aus dieser Sammlung stellen.
Doch wenn man einen Schritt zurücktritt und das große Ganze noch einmal betrachtet: Fritz und Lilli Grünbaum wurden von den Nazis ermordet. Wie kann es sein, dass ihre Erben, die Großneffen und Nichten, doch nichts bekommen?
In Österreich ist das Kunstrückgabegesetz maßgeblich für die Frage, ob ein Kunstwerk als Raubkunst tituliert werden kann oder nicht. Im Fall Grünbaum gibt es keinen Hinweis, dass die Sammlung von behördlicher Seite eingezogen wurde. Und es gibt auch keinen Hinweis auf einen Eigentümerwechsel zwischen dem 13. März 1938 und dem 8. Mai 1945. Das ist nämlich der Geltungszeitraum, der für das Nichtigkeitsgesetz von 1946 maßgeblich ist. Das heißt, es gibt keinen Hinweis auf ein nichtiges Rechtsgeschäft in diesem Zeitraum. Und das wäre die Voraussetzung dafür, dass etwas als restitutionswürdig anerkannt wird.
Und hier haken die Erben noch einmal ein. Es gibt nämlich ein Schriftstück aus der Zeit, als Fritz Grünbaum schon in Dachau war. Eine Vollmacht für seine Frau Elisabeth.
Diese Vollmacht erfolgte weder freiwillig noch mit Notwendigkeit, außer für das Naziregime. Und diese Vollmacht unter Zwang ist im Prinzip der Umstand, dass Fritz Grünbaum die Handlungsfähigkeit über diese Sammlung und über sein gesamtes Eigentum genommen wurde. Und er hatte nie wieder die Möglichkeit, darüber zu verfügen.
Die Vollmacht wird im Dossier jedoch nicht als Eigentumsübertragung gewertet. Wenn die Sammlung nicht Elisabeth gehört hat, hatte dann ihre Schwester überhaupt das Recht, sie als ihre Erbin zu verkaufen?
Aufgrund dessen, was bisher erforscht worden ist, schaut es so aus, als hätte Mathilde Lukacs diese Kunstsammlung erst nach 1945 in Besitz genommen. Und dieser Zeitraum wird aber vom Kunstrückgabegesetz nicht mehr erfasst. Dass Mathilde Lukacs Gegenstände aus dem Nachlass an sich genommen hat, wäre auf zivilrechtlichem Wege zu klären.
Herbert Gruber ist der Meinung, dass Fritz Grünbaum eine Vollmacht unter Zwang erteilt hat und dann ohne jegliches Vermögen gestorben ist. Sprich, dass er während der NS-Zeit komplett enteignet wurde. Somit hätte es für Mathilde Lukacs auch nichts zu erben gegeben.
Aufgrund des Umstandes, dass also die Kommission für Provenienzforschung der Ansicht war, dass also das eine Erbschaftsangelegenheit war, und es war ganz klar, wenn die Geschichte mit Mathilde Lukacs stimmt, dann wäre sie niemals juristisch berechtigt gewesen, über die Sammlung zu verfügen. Aber unter der Prämisse, dass das eine Erbschaftsangelegenheit war, unterlag sie nicht dem Paragraph 1 des Nichtigkeitsgesetzes. Und das österreichische Kunstrestitutionsgesetz klammert sich an das Nichtigkeitsgesetz. Das heißt, die sagen alles, also dieses Gesetz sagt, alles, was während der Nazizeit passiert ist, ist im Prinzip nichtig. Die Differenzierung, dass also auch die Vollmacht an die Lilli Grünbaum damit darunter fällt und das eine erzwungene Vollmacht ist und somit ein nichtiges Rechtsgeschäft, das haben die österreichischen Behörden nicht anerkannt. Und es gibt, und das ist das Drama des Kunstrestitutionsgesetzes, es gibt keine Korrektur. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit, das durch eine Instanz überprüfen zu lassen, durch ein Gericht überprüfen zu lassen. Denn es gibt nicht einmal Parteienstellung in diesem Kunstrestitutionsgesetz. Und das ist rechtsstaatlich eigentlich unerträglich. Aber es ist legitimiert durch entsprechende Urteile des Verwaltungs- und des Verfassungsgerichtshofes.
Eigentlich ist es nicht so wichtig, weil Lukacs in jedem Fall erbberechtigt gewesen wäre. Nur der Erbteil wäre kleiner gewesen, wenn die gesetzliche Erbfolge in Kraft getreten wäre. Tatsächlich ist die gesetzliche Erbfolge in Kraft getreten, und zwar 2002. Erst dann wurde der Nachlass von Fritz Grünbaum überhaupt eingeantwortet. Bis dahin war der Nachlass ruhend und niemandem eingeantwortet. 2002 wurde der Nachlass an Miloš Vávra und Leon Fischer eingeantwortet, die von beiden Seiten, also Fritz Grünbaum und Elisabeth Herzl, verheiratete Grünbaum, kommen.
Ein großes Fragezeichen für alle Streitparteien bleibt, was mit dem Rest der Sammlung passierte. Lukacs hat ja nur ein Viertel der Sammlung verkauft. Genau wird man nie wissen, welche Werke Fritz Grünbaum besessen hat. Fritz Grünbaums Vater war Kunsthändler. Er ist also in einem Umfeld aufgewachsen, in dem Kunst eine große Rolle spielte. Er selbst konnte sich ab den 1920er Jahren leisten, Kunst zu kaufen. 1925 hatte er schon eine erstaunliche Kunstsammlung aufgebaut.
Also er hatte Radierungen von Rubens auch, also er hatte wirklich wertvolle Dinge. Aber er war eben, und das passt natürlich auch zu seinem ganzen Engagement, zu seinem sozialistischen, weltoffenen Engagement, das eben auch in Richtung Volksbildung gegangen ist, ihm war auch wichtig das Moderne, das Neue. Und deswegen hat er eben Schiele gesammelt, aber eben nicht nur Schiele, sondern er hat auch Egaliens gehabt oder er hat auch einen Oppenheimer gehabt. Das ist überhaupt ein Bild, das ist leider verschwunden nach wie vor. Das ist das Streichquartett, das ist eines meiner allerliebsten Bilder. Das ist auch nur in einer Schwarz-Weiß-Fotografie natürlich erhalten, klarerweise. Also das ist ein wunderbares Bild. Es gibt zwar sozusagen Studien zu dem Bild natürlich, aber das Bild selbst ist nicht mehr da. Das waren sozusagen die Sachen, die er gesammelt hat. Er hat Mappen gehabt, richtig Konvolute mit Radierungen und Aquarellen und alles Mögliche von den modernen, jungen Künstlern. Das war ja sehr billig, das darf man ja nicht vergessen, das hat ja nichts gekostet. Also es waren jetzt, um Moderne zu sammeln, eigentlich keine finanziellen Mittel so wahnsinnig notwendig. Also das Alte war wertvoll.
Wie der Kabarettist auf Egon Schiele gestoßen ist, weiß man nicht. Aber er war ein begeisterter Sammler. Er korrespondierte auch mit anderen Schiele-Sammlern. Man zeigte sich gegenseitig die Blätter und machte Geschäfte. Bis zum Jahr 1930, wie eine Korrespondenz zeigt, die Marie-Therese Arnbom zitiert.
Er hat zum Beispiel mit dem Kunsthistoriker Hans Anquitsch Kleehofen korrespondiert und hat ihm geschrieben im Jahr 1930, »Sehr geehrter Herr, leider komme ich vor lauter Arbeit nicht aus dem Hause, um Ihre Schiele-Sammlung zu besichtigen. Vor Herbst, in kurzem gehe ich bis Ende August auf Urlaub, wird's wohl nichts damit. Hingegen wird es mir, nach telefonischer Verabredung, jederzeit eine Freude sein, also auch vor 30. Juni, Ihnen meine Blätter zu zeigen. Von einer Neuerwerbung muss ich bedauerlicherweise Abstand nehmen. Es ist heute schon erstaunlich, wenn ein alter Sammler seine Kollektion noch halten kann. Aber von Neuanschaffung kann in absehbarer Zeit nicht die Rede sein. Das heißt, es hat sich also wirklich im Jahr 1930 auch schon irgendwie eine andere finanzielle Situation abgezeichnet.
Hat Grünbaum den Künstler Schiele jemals persönlich kennengelernt? Zeitlich wäre es denkbar, denn Schiele starb am 31. Oktober 1918. Zu einer Zeit, als Grünbaum aus dem Weltkrieg zurück schon erste Erfolge verbuchen konnte.
Möglich wäre es natürlich gewesen, dass sie sich kennengelernt haben, aber es gibt dafür einfach keinen Beleg. Weder, glaube ich, aus der Schiele-Forschung her noch aus der Grünbaum-Forschung her. Also es mag sein, dass man sich privat auch gesehen hat, einmal bei irgendwelchen Gesellschaften, aber nachweisbar ist das leider nicht.
Grünbaum soll seine Schiele-Sammlung vielmehr aus dem Nachlass gekauft haben, und zwar über den Kunstschriftsteller Arthur Rössler. Schiele war Zeit seines Lebens auf Sammler und Mäzene angewiesen. Arthur Rössler war einer von ihnen, ein Freund, Förderer, ein Promoter der ersten Stunde, sagt Gregor Meyer, der vor kurzem die Schiele-Biografie »Ich, ewiges Kind« im Residenzverlag herausgebracht hat.
Arthur Rössler war im Jahr 1909 ein schon recht angesehener Kunstkritiker, Galerist, Experte. Er selbst nannte sich Kunstschriftsteller, weil er auch Bücher schrieb. Und ihm kommt tatsächlich das Verdienst zu, unter den professionellen Kunstbeobachtern der Erste gewesen zu sein, der auf Egon Schiele aufmerksam wurde.
Arthur Rössler machte den völlig unbekannten Schiele durch seine Artikel in österreichischen und angesehenen deutschen Kunstzeitschriften bekannt. Für seine publizistischen Dienste nahm er gerne Blätter von Schiele an, was oft auch zu Streit zwischen den Freunden führte. Der Kunstschriftsteller versuchte, für Schiele Kontakte zu zahlungskräftigen Förderern herzustellen. Denn Schiele war auf den Verkauf von Bildern angewiesen.
Er hat von den Sammlern gelebt. Also das war die einzige Existenzgrundlage, die er hatte. Er war ein freischaffender Künstler im vollumfänglichsten Sinn des Wortes. Er hatte keine Anstellung, nirgends. Also er war weder Kunstlehrer noch hatte irgendwo einen netten Beamtenjob. Er war, und das wollte er auch nicht, Kunstlehrer hätte ihn vielleicht später interessiert, aber auch nur als Kopf einer eigenen Malerschule. Er hat nur von der Malerei gelebt, kann man sagen, seitdem ihn sein wohlhabender Vormund, der Onkel Leopold Cihacek, vorzeitig wegen Konflikten aus der Vormundschaft entlassen hatte, war er finanziell auf sich allein gestellt und auf die Erträge, die er aus der Malerei erzielen konnte.
Arthur Rössler konnte für Schiele den ersten Porträtauftrag eines Prominenten an Land ziehen. Der vielbeschäftigte Stadtbaumeister Otto Wagner saß für Schiele Modell. Doch es war ihm zu langwierig und er zog ohne fertiges Bild wieder ab. Es gibt erstaunlich wenig Porträts von Mäzenen wie dem industriellen Karl Reininghaus, mit dem sich eine Freundschaft entwickelte, sagt Schiele-Biograf Gregor Meyer.
Schiele hat immer das gemalt, was ihn interessiert hat. Porträts sind natürlich Auftragswerke, aber er hat auch oft Porträts sehr eigenwillig gestaltet, oft auch zum Leidwesen der Auftraggeber. Da gibt es einen Zahnarzt namens Reichel, dessen Tochter hätte er oder porträtierte er. Das hat dem Auftraggeber gar nicht gefallen, weil Schiele Menschen so porträtiert gehabt hat, wie er sie sah. Und das ist vielleicht nicht immer schmeichelhaft. Von Reininghaus gibt es nur, glaube ich, so eine Skizze, wo er irgendwie schlafend auf der Wiese im Semmering liegt. Das war aber auch eine spontane Eingebung von Schiele, wo er eben einfach ihn gezeichnet hat. Reininghaus selbst hat keinen Wert darauf gelegt, dass er da irgendwie porträtiert wird von ihm. Aber er hat ihn gesammelt, er hat ihn unterstützt, er fand ihn eben unterstützenswert als einen originellen und ausdrucksstarken Künstler.
Es gab jedoch ein Ereignis, das zu einem Bruch der Freundschaft zwischen Mäzen und Künstler führte. Schiele wurde im April 1912 als 21-Jähriger in Neulenkbach verhaftet, schildert Meyer.
Ganz kurz auf den Punkt gebracht, es gab ein junges Mädchen aus einer gutbürgerlichen Familie, einem pensionierten Marineattaché, das lief von zu Hause weg, kannte Schiele schon so vom Sehen und ging zu Schiele, der eh dort schon mit seiner damaligen Lebensgefährtin Wally Neuziel in dem Häuschen in Neulenkbach lebte und es entwickelte sich dann, es begann zu regnen, dann durfte sie dort bei denen schlafen, sie wollte zur Großmutter nach Wien, dann sind die mit denen nach Wien gefahren, dann ist die Großmutter nicht angefunden worden, Wally Neuziel ging dann mit dem Mädchen, das war eine 14-jährige Tatjana von Mossig, in ein Hotel, Schiele übernachtete bei seinen Angehörigen in Wien, weil er bei einer Soiree eben bei Reininghaus war und der Vater hat das natürlich als klare Kindesentführung betrachtet und hat eine entsprechende Anzeige erstattet. Das Kind kam ja wohlbehalten dann zurück nach dieser Übernachtung in Wien, aber trotzdem hat der Vater Anzeige erstattet. Es kamen dann Polizisten und befragten den Schiele zunächst einmal und wenig später bekam er eine Vorladung und wurde verhaftet. Das heißt also, die ursprüngliche Anklage lautete auf Kindesentführung, aber man hat dann festgestellt, dass mit dem Mädchen nichts passiert ist. Und nachdem aber bei der Hausdurchsuchung auch eben freizügige Zeichnungen gefunden wurden, darunter dann auch eine, die frei sichtbar aufgehängt war in seiner kleinen Wohnung, hat man ihn dann halt dafür noch zu einer kleinen Haftstrafe verurteilt, sodass er insgesamt 24 Tage in den Haftanstalten von Neulenkbach und St. Pölten eingesessen hat.
Über Gustav Klimt lernte Schiele die Industriellen und Kunstsammler August und Serena Lederer kennen. Jene jüdischen Sammler, die die wichtigste private Klimt-Sammlung besaßen und von den Nationalsozialisten enteignet wurden.
Klimt war ein guter Freund der Lederers. Das war ja nach der schrecklichen Neulenkbach-Krise. Also Schiele hatte ja diese 24 Tage Haft durchaus als sehr dramatisch empfunden. Klimt war da immer sehr solidarisch und der hat dann gesagt, ja, wende dich an die Familie Lederer. Und im Winter danach war er dann eingeladen. Die Familie lebte zwar in Wien, hatte aber eine Spirituosenfabrik in Győr, damals Raab in Westungarn und hatte natürlich auch dort dann ein Landhaus und er war dort hineingeladen oder ein Stadthaus, war eine Kleinstadt. Und er hat das als sehr glückhaft empfunden und er hat sich interessanterweise dann mit dem Teenager-Sohn Erich Lederer angefreundet. Schiele war ja selber sehr jung noch, ne? Anfang 20. Der junge Lederer mit seinen 15, 16 war so ein bisschen ein frühreifes Bürschlein und man hat sich dann irgendwie sehr verständigt über die Fragen von Erotik, Sexualität und so weiter. Das war so eine junge Adoleszent-Teenager-Männerfreundschaft, die da entstand. Und beiden hatten offenbar auch recht viel Spaß dann bei verschiedenen Sachen.
Egon Schiele starb am 31. Oktober 1918 mit nur 28 Jahren. Arthur Rössler sah es nach Schieles Tod als seine Aufgabe, den Künstler vor dem Vergessen zu retten. Er schrieb ein Buch über seine Erinnerungen an Begegnungen mit Schiele. Er veröffentlichte Schieles Schriften, Gedichte, Briefe, Aphorismen und er publizierte das Gefängnistagebuch. Vielleicht hat Fritz Grünbaum diese Bücher 1921-22 gelesen, sodass sein Interesse für Schiele noch gewachsen ist und er so mit dem Autor der Schiele-Bücher in Kontakt gekommen ist. Man weiß es nicht. Nochmal zurück zur Auseinandersetzung um die Schiele-Werke. Zur Erinnerung zur Meldung vom Anfang der Sendung. Der oberste Gerichtshof in New York hat über zwei Schiele-Bilder aus der Sammlung Fritz Grünbaum entschieden. Der Kunsthändler Richard Nagy hat Bilder gekauft, die laut Urteil Diebsgut waren. Das Gericht entschied.
Nach 1,5 Jahren gab es dann ein Urteil, das wiederum basierend im Wesentlichen auf das Vorurteil, nämlich dass also die erzwungene Vollmacht von Fritz Grünbaum eine nichtige Vollmacht ist und somit die Bilder eindeutig als Raubkunst zu deklarieren sind, gab es ein Urteil, dass also die Eigentumsansprüche der Erben von Fritz Grünbaum an diesen zwei Bildern, die Richard Nagy verkaufen wollte, feststellt.
Das Schlüsselelement war die unter Zwang erteilte Vollmacht, die Fritz Grünbaum während seiner Zeit in Dachau unterschrieben hat. Gruber führt Fritz Grünbaums Vermögensdeklarationsakt als Beweis an.
Der Akt schlussendlich endet mit gesperrt und erledigt. Punktum, aus, nichts mehr da. Aber wie das gesamte Vermögen der österreichischen und der deutschen Juden. Das ist verwertet worden, das kann man dem Akt gut entnehmen, und ist in die Kriegskasse der Nazis geflossen. Das war eine industrielle Enteignung von Teilen der österreichischen Bevölkerung.
In Österreich gilt nicht das amerikanische Recht, sondern eine andere Rechtsmeinung.
Es gibt in den Quellen, von denen wir ja sehr viele zur Verfügung haben, keine Hinweise darauf, dass die NS-Behörden die Kunstsammlung entzogen hätten. Und über dieses Fehlen einer Entziehung hinaus in den Unterlagen kann auch darauf geschlossen werden, dass dass diese Kunstsammlung in privaten Händen war, weil Mathilde Lukács hat nie danach gesucht. Als sie nach Österreich gekommen ist, hat sie einen Rückstellungsantrag für ein Schmuckstück ihrer eigenen Familie gestellt und hat sich um andere Dinge gekümmert, hat versucht herauszufinden, ob ihre Schwester noch lebt. Aber sie hat nie bei irgendeiner Behörde nachgefragt, wo ihre Kunstsammlung sei oder die Kunstsammlung von Fritz Grünbaum. Und sie hat auch nie einen Rückstellungsantrag gestellt auf diese Kunstsammlung.
Der Fall Nagy war nicht der erste Gerichtsfall. Schon im Jahr 2005 gab es ein Gerichtsverfahren, in dem ein Kunsthändler gegen die Erben antrat. Dieser Fall ging anders aus.
Der damalige Besitzer war David Backerler. David Backerler war ein Mensch, der sein Geld verdient hat oder sein Vermögen verdient hat mit den allerersten Chips von Texas Instruments. Die hat er entwickelt. Und er hat irgendwann einmal angefangen, einfach Kunst zu sammeln. Und er hat 1963 ein Werk von Schiele gekauft, von dem Galeristen Otto Kalia. Ja, er hat dieses Bild behalten und hat es dann irgendwann einmal versucht zu verkaufen. Und die Konsequenz war aber nicht, dass Sotheby's bemüht hat, das Bild quasi einmal zu halten und abzuwarten, die Argumentation bezüglich der Eigentumsansprüche, sondern David Backerler hat die Erben von Fritz Grünbaum, also Fischer und Wawra, geklagt. Schadenersatz, was weiß ich alles, auf alles Mögliche. Und dieses Verfahren dauerte mehrere Jahre und endete schlussendlich damit, dass das Gericht in New York festgestellt hat, dass aufgrund Verjährung die Ansprüche der Erben von Fritz Grünbaum nicht gegeben sind und David Backerler wurde als Besitzer festgestellt.
Dieses Urteil wurde also gegen die Erben entschieden. Das entscheidende Moment hier, die Verjährung.
Es gibt dazu in New York einen besonderen Verjährungstatbestand, der nennt sich Laches. Und das ist quasi die mutwillige Verjährung. Das heißt, wenn jemand im Prinzip von seinen Ansprüchen Bescheid weiß und auf seinen Händen sitzt und nichts tut, um seine Ansprüche durchzusetzen, verwirkt er nach 3 Jahren seine Ansprüche. Und es ist insofern dokumentiert, dass die Familie im Prinzip von ihren Ansprüchen an den Nachlass an Fritz Grünbaum Bescheid wusste, weil es ein Schreiben aus dem Jahr 1961 der Schwester von Lilli Grünbaum an einen Wiener Anwalt gibt. Die sagt prinzipiell, fragt nach bei dem Anwalt, welche Dokumente sie beibringen muss, damit sie Ansprüche auf den Nachlass stellen kann. Und damals ging es um Tantiemen vermutlich. Also das ist nicht genau dokumentiert, es ist nur dieses Schreiben dokumentiert. Und aus der Familie heraus, aus der tschechischen Familie, denn der Schwester von Fritz Grünbaum ist dann bekannt, dass der Anwalt nie geantwortet hat. Das Bekannte daran ist aber, dass der Anwalt ungefähr zu dem gleichen Zeitpunkt dokumentierterweise die Mathilde Lukács vertreten hat.
Der amerikanische Präsident Obama hat sich genau mit diesem Verjährungstatbestand befasst und ein neues Gesetz durch den Kongress gebracht. Durch den HERE Act haben Erben in den USA also 6 Jahre Zeit, ihre Besitzansprüche zu stellen, ab dem Moment, wo sie ein Kunstwerk bei einer Ausstellung oder Auktion entdecken.
Die 2 Gerichtsurteile geben den Erben Hoffnung, auch wenn sie zu unterschiedlichen Urteilen kommen, dass sie auch in Österreich noch etwas erreichen können. Denn die Albertina und das Leopold-Museum haben Bilder aus der Sammlung Grünbaum.
Ja, die einzige Möglichkeit, die Republik Österreich vom Gegenteil zu überzeugen, ist ein ausländisches Verfahren. Und nachdem einer der Erben in New York lebt, kann der nach amerikanischem Recht klagen. Früher oder später wird es auch passieren. Das ist natürlich, das Problem ist Frage der Kosten, des Risikos. Ja. Aber irgendwann wird es passieren müssen, weil sonst ist es vorbei.
Ein großes Vorbild haben die Erben der Schiele-Bilder jedenfalls vor Augen. Die Klimt-Bilder, die einst Adele Bloch-Bauer gehört haben.
Na klar, ist die goldene Adele. Das ist ja der Paradefall. Da gibt es einen wunderbaren Film drüber. Der Anwalt Rendi Schönberg hat sich wirklich große Verdienste erworben, dass er imstande war, einen fremden Staat zu klagen, in Vertretung einer der Erbinnen. und auch gewonnen hat, wenn auch nicht in einem direkten amerikanischen Verfahren, weil man hat sich dann geeinigt auf ein Schiedsgerichtsverfahren. Und dieses Schiedsgerichtsverfahren, wo man sich einvernehmlich über die Besetzung war, kam zu dem Schluss, also die Goldene Adele ist Raubkunst und zurückzugeben. Das ist sicher noch jedem erinnerlich.
Sie hörten Der Schiele-Fan, der Streit um die Sammlung des Kabarettisten Fritz Grünbaum aus Anlass des 100. Todestags von Egon Schiele. Gestaltung Ulrike Schmitzer.
Und nächsten Mittwoch gestaltet Günter Keindelsdorfer ein Salzburger Nachtstudio zum Thema Der Jurist des 20. Jahrhunderts, Hans Kelsen, die Demokratie und die Gewaltenteilung.